Dies ist Welle 20. Ich bin Jan Söffner und mit mir im virtuellen Studio der Zeppelin-Universität sitzt Jörn von Lucke.
Hallo.
Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich bin glücklich, dass du da bist.
Ja, virtuell sind wir dicht beieinander. Insofern kriegen wir das sehr gut hin hier.
Das bekommen wir richtig gut hin, ja. Du bist Professor für Verwaltungs- und Wirtschaftsinformatik an der Zeppelin-Universität am Open Government Institut der Zeppelin-Uni und spezialisiert auf Digitalisierung, sehr international aufgestellt, kennst Smart City sehr gut. Es ist ein Wunder, dass du da bist. Vielen Dank, dass du gekommen bist.
Es ist auch eine Ehre, in diesen Bereichen forschen und lehren zu dürfen an der Zeppelin-Universität. Es gibt nicht viele Lehrstühle für Verwaltungsinformatik in Deutschland, Universitäten. Und als wir hier 2007 mit der T-City in Friedrichshafen losgingen, einem der ersten Open Innovation Labore zu Breitbandstätten und Digitalisierung im deutschen Raum, hat sich hier eine Reihe an Möglichkeiten aus Friedrichshafen aus eröffnet für mich und die Themen, die wir dann angestoßen haben, auch wenn heute kaum einer mehr über die T-City spricht. Unter t-city.de findet man im Netz aber sehr, sehr viel, was da in 5 Jahren gelaufen ist und wir sehr, sehr viele Impulse, da kann ich an anderer Stelle sicherlich auch nochmal was sagen, setzen durften. So hat das Thema der Digitalisierung natürlich nichts an Charme und Aktualität verloren. Mir geht es seit 25, ja fast seit 30 Jahren eigentlich darum zu fragen, wie gestalten wir eigentlich Staat und Verwaltung in Zeichen von Digitalisierung, von Informationstechnologien, vor allem das Internet. Und es macht sehr viel Spaß, hier neue Wege zu gehen, mit den jungen Leuten sich Gedanken zu machen über die Zukunft, über das Regieren, über das Verwalten der Zukunft, über neue Ansätze und bis hin zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Eine nette Masterveranstaltung, die ich im nächsten Semester auch anbiete, wo wir hier auch im Kontext Medieninformatik über die Zukunft auch der Medienhäuser nachdenken wollen und was da Digitalisierung bedeutet.
Das ist unglaublich spannend. Wie würdest du denn einschätzen, dass im Vergleich der deutsche Verwaltungsbereich aufgestellt ist?
Naja, da habe ich jetzt einiges zu publizieren dürfen. Wir haben es alle erlebt im Kontext von Corona. Wir als Forscher haben die Gelegenheit, über die Zukunft nachdenken zu können, sie umzusetzen und auch sie zu skizzieren zu können. Wir haben heute jetzt gerade vor 20 Jahren die Speyerer Definition für E-Government und die Speyerer Definition für E-Governance veröffentlicht. Die habe ich jetzt nach 20 Jahren, wurde auch mal Zeit, endlich in englische Sprache gebracht. Das sind alte Sachen. Das ist für mich das 1.0. Ich bin einer der Väter des Portals bund.de, auch des Landesportals Service BW. Wir haben hier von Friedrichshafen aus in den letzten 10 Jahren mit Open Government und Open Data maßgeblich Akzente einer Welt 2.0 setzen dürfen. Open Data 3.0, datengetriebenes Verwaltung. Mit Industrie 4.0 wäre das Äquivalent Verwaltung 4.0. Das hat sich hier eher nicht durchgesetzt, weil alle dachten, wir machen jetzt zum 4. Mal E-Government. Konkret geht es dort um das Thema Smart City, Smart Government und wie verändern smarte Objekte und cyberphysische Systeme die Art und Weise, wie wir regieren und verwalten. Die Netze der 5. Generation, 5G, wird uns das in Echtzeit ermöglichen. Und wenn du uns fragst, wo stehen wir heute, muss ich dir ganz offen sagen, naja, wir stehen eher bei 04 oder 05. Ich wäre ja froh, wenn wir mit dem Online-Zugangsgesetz die 1.0 bis 2022 erreichen. Das sind Hausaufgaben, die ich in meiner Habilschrift vor 15 Jahren festgehalten habe. Aber es ist auch immer ein weiter Weg von der Erkenntnis bis zur Umsetzung in der Praxis. Wir haben es hier ja auch nicht mit kleinen Startups zu tun, kleinen Organisationen, die Beiboote, die schnell änderbar sind, sondern wir sprechen hier ja über die großen Tanker, Stadtverwaltung, Kreisverwaltung, Landesverwaltung, Bundesverwaltung. Zusammen erbringen die 6.900 Verwaltungsleistungen, vergleich mal das mit McDonald's, 30 oder 40 Produkte in ihrer Pipeline. Wir reden hier über ganz andere Dimensionen und das macht das Thema eben auch so spannend.
Ja, das ist unglaublich spannend. Heute werden wir über die Lehre sprechen und wie würdest du da einschätzen, dass wir aufgestellt sind bisher?
Wir an der Zeppelin-Universität haben das eigentlich sehr gut jetzt hingekriegt im Kontext Corona, die Umstellung auf Digitalisierung. Wir haben ja auch gewisse Möglichkeiten, für die wir früh gekämpft hatten. Also als ich kam, war man ganz stolz, einen großen Funkmast hier aufzubauen und 3G zu haben. Die Breitbandleitungen in die beiden Campi, sowohl oben in Fallenbrunn wie am Seemoser Horn, das waren ganz wichtige Errungenschaften. Heute nehmen wir das dankend zur Kenntnis, aber wir sind breitbandig angebunden und wir haben dadurch sehr gute Möglichkeiten, im Kontext Videokommunikation zu kommunizieren, Anwendungen der Zukunft auch schon zu nutzen. Wir haben eine IT-Abteilung, die immer knapp an den finanziellen Ressourcen ist und mit dem, was sie machen können, sehr, sehr viel gestalten, sehr, sehr viel machen. Wir haben hier auch immer wieder in neue Ansätze investiert und setzen das auch in der Lehre an. Wir sind hier natürlich ganz am Anfang einer Entwicklung. Also die Digitalisierung wird uns nicht nur 2, 3 Jahre noch beschäftigen, sondern es wird ein Programm sein für die nächsten 20, 50, 100, 200, 500.000 Jahre. Und wenn du in 1.000 Jahren zurückblickst, das, was wir hier machen, Kindergarten, nichtsdestotrotz, die Veränderungen für die Universität und die neuen Potenziale, Produkte, Geschäftsmodelle, Abläufe, was da alles kommt, ist natürlich enorm. Und auch hier, Universitäten, selbst mit solchen jungen Universitäten, haben wir es nicht mit kleinen Beibooten zu tun. Auch das sind natürlich große Tanker. Die Zeppelin-Universität als eine Universität, die vor 15 bis 20 Jahren gegründet wurde, hat natürlich den Charme, dass sie schon mit neuen digitalen Ansätzen mitkonzipiert wurde. Heute, wenn man heute neu gründet, würde man, weil man viele Sachen fertig out of the cloud hat, vielleicht nochmal anders ansetzen. Aber wir haben hier schon einen recht guten digitalen Mindset in ganz unterschiedlichen Bereichen. Das fängt an bei CampusNet, was im Vergleich zu unserer Zeit, als wir beide studiert haben, Jan, ganz andere Welten waren. Da sind wir mit Büchern zum Studentensekretariat gegangen und haben uns jeden Schein einzeln einsammeln lassen, unterschreiben lassen, wie Noten verteilt wurden. Ich an dieser Stelle gar nicht erwähnen, das waren Urzeiten, da sind schon enorme Brüche drin. Und das ist natürlich auch spannend, hier weiterzudenken. Muss sich eine Universität wie die Zeppelin-Universität, die einigen sprechen hier ja von einer privaten Uni, für mich ist es eine öffentliche Universität in kommunaler Trägerschaft. Nichtsdestotrotz, auch wir sind natürlich gezwungen, uns Gedanken zu machen, wie wir uns weiterentwickeln.
Ja,
Und
absolut.
wir brauchen da Innovationsräume, wir brauchen da Versuchsräume, wir brauchen da auch ein Feedback von den Studierenden. Und das kriegen wir und das ist wichtig. Die Marke ZU, um das Angebot an der ZU, um das Angebot auch in der Breite immer besser einzubinden. Und wir setzen hier ja auch auf regelmäßige Feedbacks von den Studierenden in den Veranstaltungen selber, aber auch mit der Studentenbefragung. Wir werden da kontinuierlich besser. Also alles, was im Kontext agiles Management, Public Management, ich und die Kollegen seit Jahren predigen, setzen wir auch um.
Ja. Jetzt haben wir über die Strukturen schon eine Menge gesprochen. Wie sieht es mit den Lehrformaten aus? Welche Möglichkeiten bieten sich denn da jetzt neue, auch in didaktischer Hinsicht?
Corona bringt einiges an Veränderungen. Die Frage ist, wie wir das Angebot machen. Und ich bin jemand, der sehr viel auf den persönlichen Austausch Wert legt
Ja.
und den
Ja.
Freiraum zum Reden und Denken mit den Studierenden vor Ort.
Ja, das ist
Dass ich
auch
dann den
super.
Studierenden Sachen erzählen kann, die ich nicht erzählen kann, wenn wir das online machen und irgendjemand die Sachen aufnimmt. Weil alles, was sie irgendwie digital machen, kann auch gespeichert werden, eines Tages herausgezaubert und gegen sie verwendet werden. Wenn
Ja.
ich das weiß, und ich bin ja in einem Bereich, da reden wir ja hier über die Ergebnisse von politischen Entscheidungen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, wird mir das an der einen oder anderen Stelle gegebenenfalls dann auch im vorgehalten. Und Regeln wie Chat-Rules sind in solchen Sachen sehr, sehr wichtig. Also wir profitieren von den Universitäten als Denkräume, als Freiräume ja enorm, weil wir eben auch kritisch Sachen auseinandergehen können und das wollen wir gerne geschützt machen, ohne
Ja.
dass die Sachen eines Tages gegen uns verwendet werden.
Ja, das ist
Das ist,
maßgeblich für die Uni. Nur so kann sie überhaupt ihre Aufgabe erfüllen. Dass man einen
so ist
geschützten,
es.
freien Denkraum hat, in dem man offene Fragen mehr als Antworten entwickeln kann. Und das ist natürlich was ganz anderes, als man jetzt landläufig denken würde, was ein Digitalformat sein könnte. Im Prinzip ein YouTube-Video, was ein Lernformat dann hätte, wo man dann irgendwie das eine oder andere gesagt bekommt. Das ist genau das, was wir was viel zu eng wäre für ein universitäres Leben. Und jetzt müssen wir deshalb an ganz andere Formate denken. Und da hast du große Erfahrungen, richtig?
So ist es. Mein Hintergrund ist ja auch ein bisschen anders, gar nicht so typisch für die ZU, weil ich ja kein Sozialwissenschaftler bin, sondern als Wirtschafts- und Verwaltungsinformatiker, ein Gestalter, ein Ingenieur, könnte man spitz formulieren. Ich will nicht nur beobachten, beschreiben und erklären, ich will vor allem gestalten.
Ja.
Ich will das mit Werkzeugen machen, die mich bei dieser Gestaltung unterstützen. Das ist so Worst Case für jeden empirisch arbeitenden Akteur. Er greift in den Versuch ein und da gab es eine Reihe an Clash, ja. Denn wenn ich das nicht mache, machen das andere. Im politischen Bereich, wenn ich nicht sage, wie ihr es machen sollt, fallen unseren Freunden aus Russland, aus China, aus Amerika tolle Sachen ein, was wir mit der deutschen Verwaltung machen können. Insofern ist es wichtig, doch auch Ratgeber, Impulsgeber, Gestalter an der Seite zu haben, wie wir Sachen neu gestalten können. Und da ist ein enormes Gestaltungspotenzial im öffentlichen Sektor, gerade durch die Digitalisierung. Um dieses Gestaltungspotenzial aber auch angemessen zu nutzen, darauf wolltest du hin, brauchst du natürlich entsprechende Werkzeuge. Kreativwerkzeuge, Brainstorming-Werkzeuge sind Sachen, die ich an dieser Stelle setze. Etwas, was wir klassisch kennen, die Brainstorming-Methode, jeder kriegt 3 Karten, darf Sachen draufschreiben und wir diskutieren dann 2 Stunden, was jeder auf seine 3 Karten geschrieben hat, pippen das an die Wand, machen Punkte drauf und warten 2 bis 3 Wochen oder Monate, bis wir dann die Ergebnisse kriegen, dann geht's weiter. So könnte ich das auch, bis ich nach Friedrichshafen kam. Bei einer der ersten Sitzungen hier im Rahmen der T-City war dann plötzlich ein Kollege und fragte Herr von Lucke, das haben Sie jetzt schön gemacht mit den Karten, aber warum machen Sie das in so einer Stadt, in der T-City, eigentlich nicht digital? Und ich, wie bitte digital? Ja, wir haben hier Werkzeuge. Testen Sie mal. Und ich war recht begeistert von dem Werkzeug. Das setzt sich jetzt seit über 10 Jahren auch in der Universität ein. Meetingsphere heißt das Ding, ein Cloud-Dienst, der es mir ermöglicht, in großen Gruppen über einen Audiokanal verteilt oder eben auch vor Ort in den Sitzungen Brainstorming unterstützt zu machen. Wir haben eine Fragestellung und jeder darf, mach es anonym, man kann es auch personenbezogen machen, davon halte ich nicht, soll ja Gruppenarbeit sein, jeder darf dann seine Vorschläge einbringen und wir sehen auch die Vorschläge der anderen. Das macht dann Piep bei uns im Kopf und wir kriegen schon wieder eine neue Idee. So kriegen wir in relativ kurzer Zeit viele gute Ideen zusammen. In der Veranstaltung höre ich dann auf, wenn wir bei 100 sind. Das ist so nach 10 Minuten. Ja. 10 Minuten Stille, aber es wird sehr, sehr viel gearbeitet. Und Studenten werden im kreativen Arbeiten enorm gestärkt und das ist auch wichtig. Und dann die Möglichkeit, die Vorschläge bewerten zu lassen. Und können wir dann bewerten, wie wir wollen. Da gibt es sich Skalen. Spannend ist am Ende der Sitzung, die ich dann moderiere, kann ich auf Knopfdruck ein Word- oder ein PDF-Dokument erstellen und schicke das allen Teilnehmern mit Abschluss der Sitzung. Und dadurch verliere ich überhaupt keine Zeit mehr im Nachgang mit Protokollierung etc. Und das, was wir gerade besprochen haben, ist bei allen im E-Mail-Postfach. Und dadurch haben wir eine enorme Beschleunigung von kreativen Prozessen. Und das ist etwas, lieber Jan, was uns bei allen Video-Orgen, die wir gerade feiern, noch komplett fehlt. Wir reden dann viel und tauschen uns aus, aber es bleibt wenig hängen, weil wir eben nicht entsprechende Brainstorming-Werkzeuge im Untergrund nutzen. Das ist etwas, was wir seit Jahren auch in Realveranstaltungen nutzen. Das mache ich mit den Masterstudierenden. Das mache ich mit den Masterstudierenden, die Gedanken machen über ihre Hausarbeiten, über ihre Seminararbeiten, dass alle ihnen dann zuarbeiten und Impulse geben. Das mache ich ihnen aber genauso auch mit den Bachelorstudierenden, wenn wir jetzt Zeppelin, Yang, Ge und uns austauschen werden zum Thema Gründen, weil wir einfach sehr viel mehr Ideengeber im Raum haben können, um den Studenten Hinweise zu geben, Literaturhinweise zu geben, Erwartungen zu geben, was wir von ihnen von den Hausarbeiten erwarten. Und ganz ehrlich, sie werden bei uns nicht dazu ausgebildet, dass sie Texte lesen, Texte analysieren und dann A und B nachweisen, was der und der wann gesagt hat, sondern sie sollen denken, sie sollen selbst kreativ werden.
Ja, sie sollen selbst kreativ werden. Auch es kommt immer auf die Fachkultur dann an. An manchen Fächern braucht man diese Texte, um eben auch auf die eigene Weise kreativ zu werden. Aber gerade deshalb ist es so spannend, eben die anderen Fächerkulturen eben auch zu sehen und auch zu sehen, wie das läuft. Ich aus meinem Hintergrund würde jetzt natürlich ein sehr diskussionszentriertes Studium vor Augen haben. Aber dieses Brainstorming-zentrierte Studium ist natürlich auf der anderen Seite etwas ganz anderes, was mindestens genauso spannend ist. Trotzdem stellt sich für mich die Frage, wie transformiert man den Bewertungsprozess auch in einen Diskussionsprozess? Weil ein Austauschprozess braucht ja zum Teil auch Diskussion und nicht nur wechselseitige Bewertung.
So ist es. Wir bewerten das Ergebnis, wir gehen das Ergebnis durch. Wir haben ja erstmal systematisch die Ergebnisse bewertet, in Gruppen unterteilt und die besprochen, was verstehen wir darunter, Rückfragen stellen, was hat derjenige damit gemeint.
Ja,
wir sehen dann, ich sag mal, wenn ich 100 Sachen habe, realistisch kann ich mich um 3 oder 4 Sachen kümmern, die ich dann weiter in weiteren Sachen vertiefe. Hilft so eine Bewertung ganz einfach herauszufinden, was sind jetzt die Top 3, Top 4, Top 5 Sachen, um die wir uns kümmern sollen.
Das heißt, man fängt bei der Diskussion nicht bei Null an, sondern an der Stelle, wo es sich eigentlich überhaupt erst lohnt zu diskutieren, richtig?
So ist es. Und es geht ja darum, also es geht ja auch um die Umsetzung. Ja. Wir machen ja Brainstorming nicht des Brainstorming wegen und sitzen dann von Sitzung zu Sitzung zu Sitzung, sondern es geht ja darum, ich will bestimmte Aufgaben erfüllen, ich will bestimmte Artefakte, Produkte, Dienstleistungen konkretisieren, schaffen, Problembewusstsein gucken, ich gucke nach Vorteilen, nach Nachteilen. Das müssen wir schrittweise aufbauen, da brauchen wir halt einen entsprechenden Austausch.
Ja, absolut. Gibt es in diesem Verfahren auch Probleme?
So technischer Art, wenn der Dienstleister nicht erreichbar ist. Letzte Probleme, die wir lange unten hatten in den ersten 1-2 Jahren. Also ich habe es am Anfang mit 15 Leuten gemacht und da waren die Netzkapazitäten gar nicht dazu in der Lage, damit umzugehen. Hat Herr Lenz und sein Team dann aber innerhalb vom Vierteljahr recht gut lösen können. Wir haben das mal in England versucht, da packt uns die Netzkapazitäten nicht. Das sind halt Anwendungen, so die ersten wirklich Breitbandanwendungen, weil jeder einen Audiokanal hat, weil das Ding halt breitbandintensiv ist. Ja. Also wir kommunizieren ja alle mit einem Server, der in Hamburg steht, im Rechenzentrum. Und es greifen dann halt so viele Leute dort vor Ort sind drauf. Leitungen in so einen Saal sind überschaubar. Spannend ist natürlich, ich kann Experten aus aller Welt hinzuziehen und ich verzichte gleichzeitig auf die Reisekosten, die Akteure.
Ja, großartig. Und auf die Video-Orgien verzichtest du ganz oder ist dann ein Teil auch in Videodiskussionen?
Man kann Videodiskussionen machen, weil wir wissen, dass im ländlichen Raum, und der fängt schon im Eggenhauser Tal dummerweise an, am entscheidendsten der Audiokanal ist und wir selbst mit Ulm schon große Probleme immer wieder haben, dass der Audiokanal wegbricht, wenn wir in Videokommunikation gehen, machen wir überwiegend Audiokommunikation, unterstützt mit PowerPoints, wo wichtige Gedanken da sind. Wir nutzen natürlich dann auch die Whitewalls, die wir haben und die Whitescreens schreiben zu können. Ich setze auch sehr viel auf kollaborative Textverarbeitung, mache ich schon seit Jahren. Studenten sind jedes Semester aufgefordert worden, kollaboratives Skript der Veranstaltung zu machen, weil sie müssen ja die wichtigen Punkte zusammenbringen und nicht einfach nur PowerPoint-Folien zusammenkopieren und denken, das reicht, sondern sie müssen sich ja ein eigenes Wissensmanagement auch aufbauen, weil jeder für sich. Und wenn man das kollaborativ gemeinsam im Team lernt, das glaube ich auch eine ganz, ganz wichtige.
Ja.
Das sind Aspekte, die wir mit auf den Weg geben müssen, Sachen, die ich seit 10, 15 Jahren machen, Sachen, mit denen ich groß geworden bin. Ich habe in den letzten Jahren aber auch viele neue Werkzeuge gelernt, wer sich mit Open Government, mit Open Source und Open Data auseinandersetzt, hat ja viele Berührungspunkte Richtung Entwickler-Community, Designer-Community, auch Akteure, die sehr viel auf Bürgerbeteiligung und Stärkung der Zivilgesellschaft setzen, mit vielen neuen Werkzeugen kommen, die ich relativ rasch auch teste und gucke, wo lassen sie sich einsetzen und wo nicht. Also ich brauche nicht für meine Lehrveranstaltung den Videokontakt, so sehr wie viele andere Kollegen das machen, die natürlich auch anders sozialisiert sind. Hier ist es vor allem, ich bin vielleicht auch mehr im Radio noch groß geworden. Ich höre sehr, sehr lange, also auch über 45 Jahre schon, sehr intensiv Radio und bin gar nicht so der Video- und Fernsehakteur. Ich habe auch erst im letzten Jahr einen eigenen Fernseher mir gekauft und in dem Alter, dem ich habe, ist das durchaus bemerkenswert, obwohl ich durchaus einen regenden Fernsehgenuss an anderer Stelle habe, aber Audio ist für mich sehr viel wichtiger als Video.
Das geht mir genauso. Ich habe bis heute keinen Fernseher und bin ein großer Fan der neuen Podcast-Welle, weil ich auch den Eindruck habe, dass an manchen Stellen das intellektuell das überlegene Medium ist. Man kann sich wesentlich besser darauf konzentrieren, wenn man nicht von den Bildern abgelenkt wird. Wie reagieren denn deine Studierenden auf Seminare, die auf diese Weise laufen? Und ich meine jetzt nicht nur die spontane Reaktion, hat mir gefallen, hat mir nicht gefallen, sondern auch den Lernerfolg, also das, was sie dann später einsetzen können werden.
Ich kann ja die Absolventen ganz anders einsetzen, weil sie mit ganz anderen Themen und ganz anderen Formaten umgehen können, weil sie diese beherrschen. Wenn wir uns mal anschauen, wo die beiden Lehrstuhlmitarbeiter gelandet sind. Christian Geiger war 4 Jahre in Ulm, hat dort den Digitalisierungsbereich sehr schön hochziehen können und kriegte dann einen Ruf nach St. Gallen und ist dort mittlerweile Chief Digital Officer für die gesamte Stadt St. Gallen und dort federführend auch für den Bereich Smart Cities in der Schweiz aktiv. Dann ist das eine enorme Möglichkeit, die sich da in relativ kurzer Zeit nach seinem Abschluss, der ist jetzt 10 Jahre her, eröffnet hat, Universitätsabschluss hier an der ZU. Katharina Große ist im Innenministerium in Stuttgart zuständig für die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes und das Portal Service BW im Innenministerium. Damit darf sie sich in den nächsten 3 Jahren, das macht sie sehr erfolgreich schon seit 2 Jahren, der Umsetzung von 575 Verwaltungsleistungen in 1101 Kommunen, einschließlich der Stadt Friedrichshafen, 35 Landkreisen, einschließlich des Bodenseekreises auseinandersetzen. Sie hat da auch eine unheimlich, aus meiner Sicht, spannende Funktion, Aufgabe und Möglichkeiten. Und wir suchen verzweifelt im öffentlichen Sektor nach Leuten, die in diesen Bereichen einsatzfähig sind. Andere Absolventen, die mit Katharina beispielsweise studiert haben, sie hat, glaube ich, vor 7 oder 8 Jahren ihren Abschluss gemacht, sind in der FITCO zuständig für die gesamte IT-Architektur des öffentlichen Sektors. Einige sind in den Innenministerien oder Digitalisierungsministerien unterschiedlicher Länder. Aber auch wir haben eine hohe Nachfrage nach Absolventen für die Unternehmensberatung, die Verwaltung dabei betreuen. Spannend ist aus meiner Sicht, egal ob auf Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene, vor allem das Gestaltungspotenzial, was sich hier eröffnet. Die Gehälter im öffentlichen Sektor sind jetzt nicht ganz so überragend, aber das Gestaltungspotenzial, siehe jetzt Konjunkturpaket, 3 Milliarden Euro gehen jetzt in die Digitalisierung des öffentlichen Sektors. Da musste auch der neue CIO des Bundes, der Herr Richter, erstmal schlucken und überlegen, wie geben wir jetzt eigentlich 3 Milliarden Euro innerhalb von 2 Jahren jetzt zielgerichtet aus, dass wir alle davon profitieren. Und das sind spannende Aufgaben, die finden Sie nicht bei einer Bank, die finden Sie nicht im Vertriebsunternehmen. Und hier geht es ja um die Gestaltung unserer Zukunft. Hier geht es ja um was ganz Langfristiges. Hier geht es um die gute Sache, hier geht es ums Allgemeinwesen, hier geht es um eine wirtschaftliche wie sparsame Erledigung öffentlicher Aufgaben. Spannende Themen, mit denen sich unsere Absolventen da auseinandersetzen. Und glauben Sie mir, Digitalisierung wird in den nächsten 30 bis 40 Berufsjahren Ihres Lebens weiterhin ein ganz wichtiges Thema sein. Und wenn Sie da mitreden sollen, ist es gut, wenn Sie sich frühzeitig damit mal auseinandersetzen und idealtypisch schon an der Universität die entsprechenden Kurse besuchen und nicht erst hinterher einfach so ins kalte Wasser geworfen werden. Also spannend ist auch bei unseren Absolventen, die Ministerien auf Bundes- und Landesebene reiben sich auch mit Blick auf Praktika die Hände nach unseren Praktikanten, weil die einfach schon vorbereitet in die Projekte reingehen können und sofort mitschwimmen können. Ich hatte einen Studenten, der das Praktikum im Innenministerium, Bundesinnenministerium machte. Das war Masterstudium zwischen 3. und 4. Semester und da kriegte gleich die Aufgabe, für den Staatssekretär die Reden zu schreiben und das hat er mit Bravour gelöst. Wir haben hier ganz tolle Leute am Ende unserer Ausbildung und das ist auch aus meiner Sicht so spannend hier an der ZU. Wir bilden hier Leute aus, die die Zukunft gestalten wollen. Das werden Leute sein, von denen werden wir, siehe Geiger, siehe andere Absolventen, werden wir auch in den nächsten 30 bis 40 Jahren etwas machen. Das werden Gestalter sein für die Zukunft, für den öffentlichen Sektor.
Ja, und dafür ist eben wichtig, dass man die Sachen nicht nur theoretisch lernt, sondern auch gleichzeitig praktisch in den eigenen Seminaren umsetzt. Für den langen Weg, den du am Anfang gezeichnet hast, scheint mir das ein ziemlich guter Start zu sein. Ich danke dir sehr, lieber Jörn, für dieses Podcast.
Ich danke für die Aufmerksamkeit und für die Geduld, aber ich hoffe, wir konnten auch ein paar wichtige Anstöße nochmal geben mit dem, was wir hier am TOGI, was wir an der ZU in Forschung und Lehre machen. Vielen Dank für die Zeit.
Ja. Vielen Dank. Ich bin Jan Söffner im Gespräch mit Jörn von Lucke. Vielen Dank.